Herr Jesus, du, der du gestern, heute und bis in alle Ewigkeit derselbe bist, wir bitten dich, dass du dich mächtiglich erweisen wollest. Sei du in unserer Mitte, rede zu uns durch dein heilig Wort und schenke, dass dieser Abend ein gesegneter sei. Amen. Ich wurde gebeten, etwas über die Erweckung, die Missionsstation und Südafrika zu sagen, vor dem ich unseren Text lese für den heutigen Abend. Der heutige Abend ist der erste Abend auf diese Reise. Wir sind hier heute angekommen. Es sind ja jetzt 20 Jahre, dass der Herr uns Erweckung geschenkt hat in Südafrika. Sie haben von zwei Erweckungen gehört. In 66 begann eine Erweckung in Südafrika. Von dem Tag an bis zum heutigen Tage wirkt der Geist Gottes mächtiglich und es nimmt immer mehr zu. Die Missionsstation Kwasitsabantu, auf Deutsch heißt die, wo Menschen geholfen wird, versammeln sich täglich viele Leute. Durchschnittlich so zwischen 400 und 700, Tag ein, Tag aus. Sehr oft sind es schon viel mehr als das. Einige bleiben nur einen Tag, einige zwei, einige eine Woche, einige zwei Wochen. Wir versuchen, dass die Menschen doch nicht länger bleiben als zwei Wochen, weil wir nicht genug Schlafraum haben für sie. Menschen kommen von überall. Wir in der Mission haben ca. 140 Außenstationen. Aber die Menschen, die ergriffen werden, sind nicht nur die zu der Mission gehören, sondern von allen verschiedenen Kirchen. Sehr oft haben wir 10, 20 verschiedene Nationen und von verschiedenen Ländern und auch von verschiedenen Kirchen. Die Kirchenangehörigkeit spielt keine Rolle bei uns. Es geht uns nicht darum, ob der Mensch katholisch oder evangelisch ist oder reformiert, sondern dass er Jesus erkennt und auf dem rechten Weg ist. Unser Motto ist, dass ein jeder da, wo er sich befindet, Licht und Salz ist. Wir sagen keinem Menschen, dass er den Ort, wo er sich befindet, oder die Kirche, dass er die verlassen muss. Sondern sagen, sei du dem Herrn treu, da wo du bist, lass dein Licht leuchten und sei deinen Menschen zum Segen. In diesen Tagen waren Theologen bei uns aus Korea. Sie haben von Korea gehört. Theologen aus Südamerika. Ein Theologe kam zu mir vor meinem Abflug und sagt, du, ich will dir etwas sagen. Er studiert augenblicklich an einer Universität in Südafrika Theologie und wird als Professor zurückgehen und in Südamerika an einem Seminar, theologischen Seminar, Professor sein. Vor 3-4 Monaten kam er mit seiner Frau, die haben keine Kinder. Die Ärzte haben gesagt, die werden nie Kinder haben können. Das lag bei dem Mann, nicht bei der Frau. Als er dort war auf der Missionsstation, da sagte er, ich möchte mit Gott ins Reine kommen. Ich will mein Leben bereinigen. Ich will, dass Gott eine Wirklichkeit ist in meinem Leben. Und er verließ den Ort, reichlich gesegnet. Jetzt, nach 3-4 Monaten, kam er wieder zur Missionsstation mit anderen Theologen und sagt, du, ich will dir etwas sagen, was geschehen ist. Sein Gesicht strahlte. Er sagt, als wir den Ort verlassen haben und wieder zurück waren, sahen wir, dass meine Frau schwanger war. Sie ging zum Arzt und stellte fest, dass das tatsächlich so wäre. Und heute sagt er, erwartet sie ein Baby und ist im 4. Monat. Und er sagt, das ist geschehen, als wir auf der Missionsstation waren. Als ich um Gottes Eingreifen bat in meinem Leben, dafür haben wir nicht gebetet. Nur, dass sein Verhältnis mit Gott ins Reine käme. Da hat Gott so wunderbar eingegriffen. Für ihn und für seine Frau war das etwas überaus Großes. Er sagt, und wenn das ein Sohn ist, dann soll der Samuel heißen. Den hat der Herr uns geschenkt. Das ist nur ein sogenanntes kleines Wunder. Aber nicht klein in unseren Augen, weil Gott das geschafft hat. Und ich sage Ihnen dieses, um damit zu zeigen, dass Erweckung das Wirken Gottes ist. Und wenn Gott nicht wirkt und Gott nicht eingreift, dann geschieht nichts. Aber wenn Gott gegenwärtig ist und er wirkt, dann geschehen solche Sachen. Hier sind viele Bücher auf dem Büchertisch über die Erweckung in Südafrika. Es sind fast ein Dutzend Bücher schon darüber geschrieben. Alle diese Bücher sind geschrieben von Bruder Koch über die Erweckung. Das erste Buch war Gott unter den Zulus. Das letzte Buch heißt Ohne Apartheid, mit einigen Farbbildern und Geschehnissen aus der letzten Zeit, und ist auch ein Buch Überwundenes Starke. Viele verschiedene Bücher gibt es dort. Leider habe ich nun kein Buch hier bei mir. Und wie ich gesagt habe, sind auch einige Tonbände, Kassetten von vorigen Vorträgen. Es ist erfreulich zu sehen, wie der Geist Gottes wirkt überall in Südafrika. unter den verschiedensten Leuten. Eine der jungen schwarzen Mitarbeiter hat vor einigen Tagen einen Vortrag gehalten, wo von den höchsten Offizieren des Landes über 40 zugegen waren und die Menschen offen waren, empfänglich fürs Evangelium. Und so erleben wir es auch unter den Predigern, Theologen, unter Weiß und Schwarz und sind den Herrn überaus dankbar für sein mächtiges Wirken. Aber es ist nicht nur Gott, der am Wirken ist, sondern auch der Teufel. Ich habe hier einige Bilder. Leider werden Sie das nun von da unten wohl nicht sehen können. Das ist ein Sarg unter einem, bedeckt mit einer roten Fahne, mit Sichel und Hammel. Sie wissen ja, was das bedeutet. Ich habe hier auch ein Bild, als wir neulich in Pretoria waren. An der einen Seite steht die Lydia, die heute Abend hier ist, an der anderen der Fano mit einer roten Fahne, auch Hammel und Sichel. Die Kommunisten, die wollen das Land übernehmen. Kommunist sein ist gesetzwidrig bei uns in Südafrika. Die werden dort nicht geduldet. Aber trotzdem haben sie Heldenmut. Sehr oft sage ich, wenn wir Christen so mutig wären wie die Kommunisten, dann sähe es anders aus in dieser Welt. Hier ist auch ein Bild, wenn Sie möchten. Nach dem Gottesdienst könnten Sie sich das näher anschauen. Hier sind von den Höchsten Pfarren des Landes bei einer Abendmahlsfeier und der eine Prediger hält zwei Petrolbomben in seinen Händen und dann wird darüber gebetet um den Frieden und dass doch der Herr die Explosion dieser Bomben segnen wolle, dass dadurch Frieden geschafft wird bei einer Abendmahlsfeier. So sehen Sie, dass nicht nur in dem Hause des Tandasans Licht und Finsternis war, sondern auch bei vielen anderen und sogar bei vielen Pastoren. Das kann man dann nicht fassen, wie das möglich ist. Aber wir leben in einer Welt, wo alles möglich ist. Wir sind Gott überaus dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes. Sehr oft sagen wir, die Erweckung wird siegen. Aber dann sagen wir wieder, ja, ob das wohl so sein wird, ob die Finsternismächte nicht zu stark werden, wir wissen das nicht. Aber auf jeden Fall wird das Kreuz Jesu Christi siegen. Und sei es auch durch den Tod der Christen. Aber Jesus ist der Siegesheld, wenn es auch augenblicklich vielleicht nicht so zu sein scheint. Nun möchte ich zu unserem Text in der Offenbarung im letzten Kapitel, Kapitel 20. Ich wurde auch gebeten, um über diesen Text heute Abend zu reden. Also, dies war nicht meine eigene Wahl, sondern ich wurde darum gebeten, bei der Einladung dass ich doch bitte um dieses Wort in der Offenbarung reden wolle. Ich wusste nicht, was dort geschrieben war, und als ich die Bibel zur Hand nahm, war ich fast erschrocken und sagte, ja, aber welch ein Wort ist dieses denn? Gleich am ersten Abend über solch ein Wort zu reden. Und obendrein in Europa, das kann man sich ja denken unter den Heiden, in Afrika, aber nicht unter zivilisierten Menschen. Aber Gottes Wort gilt ja für uns alle. Ein zweischneidiges Schwert, und zwar schärfer als irgendein zweischneidiges Schwert. Und als ich über dieses Wort betete und darüber nachsann, dachte ich, das könnte sogar vom Herrn sein, dass wir am heutigen Abend dieses Wort lesen und darüber reden. Und es ist mein Gebet, dass Gott durch dieses Wort zu uns reden wolle. Offenbarung 22, Vers 14 und 15. Da heißt es, selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Denn draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Hure, die Totschläge und die Abgöttischen und alle, die lieb haben und tun die Lüge. Soweit. Lasst uns beten. Wir bitten dich, Herr unser Gott, dass du durch dein heilig Wort zu uns reden wollest. Du sagst uns, dass dein Wort, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist lebendig macht. Sende uns nun deinen Geist, dass dieses Wort nicht tötet, sondern Leben wirkt und bewirkt zur Ehre deines Namens. Amen. Dieses Wort ist ein erschütterndes Wort, ein erschreckendes Wort. Hier ist die Rede von Hunden, von Zauberern. Da heißt es, denn draußen sind die Hunde und die Zauberer. Und die Hure, vor dem ich über die Hunde rede und die Zaubere, möchte ich noch auf ein Wort hinweisen. Da heißt es, denn draußen sind die Hunde. Draußen, nicht drinnen. Und wenn die Rede von draußen ist, bedeutet das, dass es ein Drinnen gibt. Und da müssen wir uns gleich die Frage stellen, wo stehen wir? Wo stehen Sie? Wo stehe ich? Bin ich drinnen oder bin ich draußen? Wir können es uns nicht leisten. Keine unter uns kann es sich am heutigen Abend leisten, gleichgültig zu sein. Wir können und dürfen nicht sagen, ja, das geht mich nichts an. Das schadet ja nichts. Dies ist ein Wort Gottes an uns alle gerichtet. Und da heißt es, draußen sind die Hunde, sind die Zauberer, sind die Hure. Und dass wir uns selbst die Frage stellen, wenn die Rede von denen ist, die draußen sind, wo stehe ich? Wo befinde ich mich am heutigen Abend? Nun, wer sind draußen? Wer sind die, von denen gesagt werden, draußen sind die? Da beginnt es mit den Hunden. Ich werde es nie vergessen, als nach einer Pfarrkonferenz ein Prediger zu mir kam und sagte, du Erlo, sage mir, am Tage des Gerichts werden die Hunde auch gerichtet? Ich sagte, wieso? Da sagt ja in der Offenbarung im letzten Kapitel, da heißt es, draußen sind die Hunde. Ich schmunzelte und sagte, nein, von den vierfüßigen Hunden ist dort nicht die Rede. Er sagte, was bedeutet das denn? Man nennt doch keinen Menschen einen Hund. Der amerikanische Präsident hat ja vor einigen Tagen von dem verrückten Hund geredet. Und da sind so viele Menschen darüber erbost, wie kann der Mensch das doch so etwas sagen? Und manche sind erschrocken darüber. Aber wenn der liebe Gott von einem Hund redet und von Hunden, dann müssen wir aufhorchen. Und den lieben Gott, entschuldigen Sie, wenn ich so sage, den können wir nicht das Maul stopfen. Wir können nicht mit den Fingern nach Gott weisen und sagen, Herr Gott, was sagst du? Ja, den amerikanischen Präsidenten können wir tadeln, aber den lieben Gott können wir nicht. Da müssen wir uns fragen, wie sieht der Mensch aus, den Gott einen Hund nennt? Seine Tatsache. Dieses Kapitel sagt, wehe dem, der dazu tut oder der davon nimmt. Gottes Wort muss gelten. Und zwar so, wie Gott das geredet hat. Das hat auch eine Bedeutung heute noch. Und ich wage es zu sagen, für einen jeden unter uns. Wie sieht nun ein Mensch aus, der in Gottes Augen Hund genannt wird? In der Bibel finden wir verschiedene Worte über den Menschen, der als Hund bezeichnet wird. Als erster Punkt möchte ich das Wort im Philipperbrief anrühren. Philipper Kapitel 3, Vers 2. Da heißt es, sehet auf die Hunde, sehet auf die bösen Arbeiter. Sehet auf die Zerschneidung. Also, im Philipperbrief sind die Hunde die, die Verkündige des Evangeliums, die aber die das Evangelium nicht in Wahrheit verkündigen. Irrlehre, die das Wort Gottes nicht recht teilen, die dahin zutun, die davonnehmen, die böse Arbeiter genannt werden, die zerschneiden, zerstören, die Unheil anrichten mit ihrer Verkündigung, mit dem, was sie sagen. Im Philipperbrief waren es die, die die Beschneidung verkündigten. Sagt, ihr müsst beschnitten sein, sonst seid ihr keine wahre Christen. Und die werden von Gott als Hunde bezeichnet. Das ist ein warnendes Wort für alle Verkündiger des Evangeliums. Wehe dem, der das Wort Gottes nicht laut und rein verkündigt, der es nicht lauter und rein verkündigt, der fällt unter dieses Urteil, dieses göttliche Gericht. In Jesaja 56, Vers 10 und 11 ist auch die Rede von Hunden. Jesaja 56, Vers 56, Vers 10 und 11. Alle ihre Wächter sind blind. Sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nichts strafen können, sind faul, liegen und schlafen gerne. Es sind aber gierige Hunde, die nimmer satt werden können. Sie, die Hirten, wissen keinen Verstand. Ein jeglicher sieht auf seinen Weg, ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande. Welch ein Wort! Hunde sind die, die nicht bellen können. Wächter, die nicht bellen. Gottes Wächter, Gottes Diener, Verkündiger des Evangeliums, sollen sein wie Hunde, die wachen, die bellen, die strafen können. Wenn Menschen sündigen, muss der Prediger strafen. Der darf nicht schweigen. Wenn die Welt sündigt, darf der Wächter Gottes nicht stumm sein. Darf der nicht schlafen. Aber Gottes Gericht über diese Hirten, sind stumme Hunde sind sie, die nicht strafen können, sind faul, liegen und schlafen gern. Sind aber gierige Hunde, die nimmer satt werden können. Sie, die Hirten, wissen keinen Verstand. Ein jeglicher sieht auf seinen Weg. Nun, lieben Freunde, können Sie sagen, ja, das gilt nur für die Hirten. Das gilt nur für die Verkündiger des Evangeliums. Halt! Hier ist die Rede von denen, die auf ihren eigenen Weg schauen. Ein jeglicher sieht auf seinen Weg, ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande. Wenn es bei uns nur um uns geht und sich um uns kreist, dass wir nur auf das Unsere bedacht sind und nicht auf das der anderen, dann fällt das Urteil Gottes auch über uns, dass wir Hunde sind. Und solche Menschen sind draußen, nicht drinnen. Draußen. Da muss jeder an seine eigene Brust schlagen. Da muss jeder sich selbst anschauen und sagt, wie sieht's bei mir aus? Woran denke ich? Worum geht es bei mir? Nur um mich? Meine eigene Gunst? meinen eigenen Ruhm, um meine Stellung, oder geht es bei mir um Gott und Gottes Ehre und um den Nächsten? Das ist die zweite Bedeutung des Wortes und. Dann ist da aber noch ein Wort, das wir im 2. Petrus 2, Vers 20 und 22 finden. Da ist die Rede von denen, die zur Erkenntnis des Herrn gekommen sind, aber dann rückfällig wurden. Menschen, die einst den Herrn Jesus folgten, die in der Nachfolge Jesus standen, aber lau geworden sind und zurückgegangen sind geistlich. Die sich einst bekehrt haben, die entschiedene Christen waren, es aber jetzt nicht mehr sind. Da heißt das Wort, da sagt das Wort Gottes, es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der Wahrheit nicht erkannt hätten. Es ist ihnen aber widerfahren, das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat. In Gottes Augen ist der ein Hund, der die Welt verlassen hat, aber wieder zurück zur Welt gegangen ist und die Welt wieder lieb gewonnen hat. Der einst im Dienste des Herrn stand, der den Herrn liebte, den Herrn nachfolgte, aber dann Rückgang erlebte in seinem geistlichen Leben, der die Sünde ausgespien hat, sich von der Sünde getrennt hat, aber dann zurück zur Sünde ging. Lieben Freunde, Himmel und Erde werden vergehen und ich, der ich zu Ihnen heute Abend rede, werde auch vergehen und wer weiß wie bald. Die Feinde des Evangeliums, die trachten auch nach meinem Leben. Und es gibt einige, die sagen, wir sind nicht, wir werden nicht ruhen, bis wir den Mann umgebracht haben. Vor einigen Wochen war eine Versammlung, politische Versammlung bei uns in Südafrika. Da hat eine Partei gesagt, was machen wir mit dem Elo-Stegen? Der steht uns im Wege. Der muss hinweg. Das Evangelium, das er verkündigt, das steht uns im Weg. Ich sage Ihnen aber trotzdem heute Abend, dass dieses Wort ausschlaggebend ist in unser Leben, und sei es wer. Wehe den, der den Herrn einst erkannt hat, wer den Herrn Jesus geliebt hat, der gläubig war, der Christ war, aber zurückgegangen ist in seinem geistlichen Leben. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich die verkehrten deutschen Worte gebrauche. Bei uns in Afrika verkündigen wir das Evangelium nicht in der deutschen Sprache. Und es fällt mich immer schwer, wenn ich wieder komme und dann muss ich umschalten und sage mir, nun ist es nicht mehr Englisch, es ist nicht Afrikaans, es ist nicht Zulu, es sind nicht die Sprachen, die wir dort reden, jetzt ist deutsche Sprache. So mein Gebet, dass Gott Ihnen das klar macht, worum es geht. Da haben wir nun die drei verschiedenen Punkte, die von den Hunden reden. Und dann sagt das Urteil Gottes, die Hunde sind draußen. Der Hund frisst wieder, was er gespien hat. Ein furchtbares Urteil, ein schreckliches Wort, aber so nennt Gott die, die ihm nicht treu bleiben, bis in den Tod. Also draußen, wem finden wir dort? Die Hunde. Das zweite Wort, die Zauberer. Im Griechischen finden wir das Wort Pharmakos, Adjektiv. Das ist eine der Zauberkunst hingegeben ist, der Zauberkunst gebraucht, der sich damit beschäftigt, der das praktiziert. Das geht weiter als nur der Zauberer ist, mit Zaubereimittel gebraucht haben, trotzdem sie nicht Zauberer waren. Zauberei auf verschiedene Art. Da ist die Zauberei, wie der Zauberer sie gebraucht. Der Teufel kommt aber nicht immer mit einem Pferdefuß und mit einem Kuhschwanz. Der kann auch mit Gebeten kommen. Und es ist eins und dasselbe, das Gleiche. Ob man nun das Wasser bezaubert mit Gebet oder den Stein im Mund und so weiter, ist man mit der Zauberei beschäftigt, fällt man auch unter diesem Urteil. Alles Okkultische fällt und ist eingeschlossen in diesem Wort. Und fällt unter diesem Wort und unter das Gericht Gottes. Draußen sind die Zauberer, die Zauberei praktizieren. Ob wir das nun mit den Sternen tun, einige machen das mit den Knochen. Einige mit schlimmen Mitteln, mit ihren Drogen, Zaubermitteln und so weiter. Einige mit Gebet. Aber Gott sagt, wer Zaubereimittel gebraucht, der ist draußen. Der ist schuldig. Den duldet Gott nicht drinnen. Der muss draußen sein. Augenblicklich ist ein junges Mädchen auf der Missionsstation. Ein schönes, höfliches, ansehnliches, junges Mädchen. Die hat einen Freund. Eigentlich viele Jungs, die nach ihr trachteten. Sie war ein Namenchrist. Das bedeutet aber nicht, dass alle Namenchristen unsittlich sind. Es gibt auch gute Namenchristen. Menschlich gesprochen gute. Sind nicht alle unsittlich. Trotzdem viele Buben und Jungens nach ihr trachteten, wies sie eine nach dem anderen ab und duldete nicht, dass eine mit ihr sexuellen Umgang hatte. Und dann war da ein junger Mann, der wollte sie. Und sie sagte, nein, ich habe meinen Freund. Und dann geschah etwas. Nachts konnte dieses Mädchen nicht mehr schlafen. Da wurde sie bezaubert von diesem jungen Mann. Und der kam zu ihr in leibliche Gestalt, aber in geistlicher Form oder in Geistesform und erwürgte sie fast. Sie konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr ruhen. Tag und Nacht war dieses Bild vor ihr. Nachts, wenn sie schlafen ging, dann kam diese, sogar im Schlaf in ihren Träumen. und dem wachen Zustand, bis ihre Brüder zu diesem Jungen gingen und sagten: Sag uns mal, gebrauchst du Zaubermittel, um unsere Schwester zu bezaubern? Er sagte: Ja, ich gebrauche den Liebeszauber. Sie sagten: Wo hast du den bekommen? Ja, beim Zauberer. Da sagten sie: Geh mit uns, wir wollen zu den Zauberer. Und er ging mit ihnen zu den Zauberer. Und mit dem Mädchen. Als sie bei dem Zauberer waren, sagten sie: Unsere Schwester kommt dabei um. Löse doch diesen Bann. Spreche sie los von dieser Zauberei, durch die sie gebunden und gefesselt ist. Er sagte: Nein, das tue ich nicht. Sie soll diesen jungen Mann heiraten. Sie sagte: Nein, das will ich nicht. Und der Zauberer sagt: Es gibt kein Mittel dagegen. Wir können das nicht rückgängig machen. Ich habe kein Mittel dafür. Wenn sie den nicht heiratet, kommt sie dabei um. Dann muss sie sterben. Also, sehr oft ist es nicht nur bloßer Schein, sondern eine Wirklichkeit. Sie verließen den Zauberer und fanden keine Hilfe. Als sie zu Hause kamen, die erste Nacht, begann die große Qual wieder. Der Geist sagte ihr: Du kommst nicht los, du bist gebunden. Du musst den heiraten, ob du willst oder nicht. Und in ihrer Not hörte sie von der Missionsstation Kwasitsabantu und vom Evangelium Jesu Christi, das die Hartgebundenen freimachen kann. Und dann kam sie. Sie ergab ihr Leben den Herrn Jesus. Sie bereinigte ihr Leben. Sie bekannte, dass sie ein Namenchrist war, aber kein entschiedener Christ. Dass sie zwar in die Kirche ging, aber nicht ihr Leben dem Herrn Jesus ausgeliefert hatte. Und dass sie ihr Leben nicht bereinigt hatte. Wenn es auch nicht sogenannte große Sünden gibt, dann gibt es ja doch noch kleine Sünden. Und als sie ihr Leben mit Gott ins Reine brachte, da wurde sie vollkommen frei. Das war das Ende von der Gebundenheit, von der Sklaverei. Heute singt sie ein neues Lied. Ihr Leben hat sich vollkommen verändert. Sie sagt: Jetzt habe ich nur ein Ziel. Und das ist nicht mehr mein Freund, sondern Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für mich gelitten hat, der dort gestorben ist, um mich zu erkaufen mit seinem teuren Blut. Die Zauberer und die Zaubereikunst treiben, praktizieren, und die Zauberkunst hingegeben sind, die damit zu tun haben, sind draußen. Ich rühre diese Punkte nur ganz kurz an. Die Zeit reicht nicht dazu, dass wir ausführlich darüber reden. Die nächsten sind die Hure. Ist es nötig, dass ich darüber etwas sage? Wir leben in einer Welt, die nicht zur Ehre Gottes ist. Selbst nicht hier in Europa. Ich werde das nicht vergessen, als ich eines Tages hier kam, war übers Fernsehen ein Professor mit 6 jungen Mädchen, 16 Jahre alt. Er fragte diese 6 Mädchen, ein jedes Mädchen von der ersten bis zur letzten, sagt, hast du schon ein intimes Verhältnis gehabt mit einem Jungen? Einige Mädchen wurden im Gesicht etwas rot dabei, schämten sich, einige nicht. Jedes Mädchen gestand ein, dass sie schon sexuellen Umgang gehabt hatte mit einem Mann. 16 Jahre alt, noch auf der Hochschule. Der Professor sagte nach dem 6. Mädchen, nachdem ein jedes Mädchen Ja gesagt hatte, schämt euch dessen nicht. Seht nur zu, dass nicht ungewünschte Wesen in diese Welt kommen. Sorgt dafür, dass ihr die Tablette gebraucht, die Pille. Es tut mir leid, dass ich das in Europa nennen muss. Das könnte man erwarten vom Dschungel in Afrika. Aber nicht im christlichen Europa. Heute wird gesagt, das muss man nicht ernst nehmen. Das gehört mit zum Leben. Das gehört zu der Freiheit. Und wissen Sie, was Gott sagt? Draußen sind die Hure. Wissen Sie, dass Gottes Wort uns lehrt, dass kein Hure in das Reich Gottes eingehen wird? Möge Gott schenken, dass es Hirten gibt und Predige, die keine Hunde sind, sondern dieses laut und rein verkündigen, dass jeder das hört. Draußen sind die Hunde. Die Hurerei, die verendet den Menschen, dass er nicht mehr ein Mensch ist in Gottes Augen, sondern ein Hund. Und Gott sagt, draußen sind die Hure. Und Gottes Wort ist sehr, sehr streng und scharf in dieser Linie. Der Herr Jesus sprach einst mit verheirateten Männern und die sagten, wenn das so ist, dann lohnt das sich nicht, dass man heiratet. Er sagte den Verheirateten, wenn du verheiratet bist, schaust du eine andere Frau an, ihre zu begehren, hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Zu den Huren gehören auch die Ehebreche. Und alles unsittliche Wesen gehört dazu. Da heißt es, draußen sind die Hure. Und dann hört es nicht da auf, sondern geht weiter. Soll ich noch weiter das anrühren? Zaubere, die Hunde, zaubere, Hure, Totschläge. Totschläge. Ja, sagen wir, Gott sei Dank, das habe ich aber noch nicht begangen. Ich habe noch keinen Menschen getötet. Das gibt es wohl in Afrika. Das gibt es. Ja, das gibt es. Auch viel in Afrika. Die Schwarzen unter sich töten sich. Frau Mandela, die sagte in diesen Tagen, was wir brauchen, sind Streichhölzer und Reifen, Autoreifen. Das brauchen sie. Wofür die Streichhölzer? Nicht für den Ofen, sondern Menschen zu verbrennen. Wenn Sie das Buch Ohne Apartheid lesen, werden Sie einige schauderhafte Bilder dort sehen, wie Menschen verbrannt sind. Da wird auch ein Reifen genommen, um den Menschen, das wird Halskette genannt. Die nennen das Necklace, eine Halskette. Da reden sie unter einen an, so, du, ich gebe dir eine Halskette um den Hals. Das bedeutet einen Reifen. Der wird ins Öl getaucht oder Benzin über den Menschen und dann angezündet. dass er denn wie eine Flamme ist und damit herumläuft und so verbrannt wird. Wir sagen, ja, das konnte nur im Mittelalter geschehen, hier in Europa. Da konnten Menschen sich so morden, heute nicht mehr. Und nun in Afrika. Lieben Freunde, der Herr Jesus hat gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, wer ihm sagt, du Narr, der ist des Todes schuldig. Wie sieht's mit ihren Geschwistern aus? Haben sie sich schon mal mit ihrem Bruder gezankt oder ihrer Schwester? Haben sie sich schon gesagt, du Esel, du Narr und so weiter? Dann sind ihre Hände mit Blut befleckt. Ein junger Mann in Südafrika, der jetzt ein Mitarbeiter ist, der ermordete einen anderen Schüler. Er hatte ein Messer und war so zornig, dass er dieses Messer genommen hat und hat ihn umgebracht. Und dann war in großer Not. Sehr oft gehen uns ja die Augen auf, nachdem wir gesündigt haben, wenn sie doch nur aufgingen vor dem. Aber dies war nun nachdem. In seiner Not suchte er nach Hilfe. Zuletzt kam er auf die Missionsstation. Er sagt, im ersten Gottesdienst traf das Wort Gottes ihn. Und Gott öffnete seine Augen, dass er viele Leichen vor sich sah im Gottesdienst. Und dann hörte er eine Stimme. Und er sagte, es war die Stimme Gottes, die ihm sagte, du hast alle diese Menschen umgebracht. Das sind Leichen. Menschen, die du getötet hast. Er sagte, Herr, nein, das kann nicht stimmen. Ich habe einen umgebracht. Da sagte der Herr, nein, du bist ein Totschläger. Du hast den einen zwar mit einem Messer umgebracht, die anderen hast du mit deiner scharfen Zunge umgebracht. Wissen Sie, dass Sie ein Totschläger sein können mit Ihrer Zunge? Wenn Sie über einen Menschen reden und das, was Sie sagen, baut nicht auf und baut den Menschen nicht auf, sondern bricht ihn ab, in Menschenaugen töten Sie, sind Sie ein Totschläger. Man tötet einen Menschen nicht nur mit einer Waffe, die man in der Hand hält, mit einem Gewehr, mit der Kugel oder mit einem Messer. Nein, man kann auch Blut vergießen mit den Worten. Und das erlebte dieser junge Zulu bei seiner Bekehrung. Er sagt, plötzlich zeigte Gott ihm all die Leichen, die vor ihm lagen. Und Gott sagt, du bist der Schuldige, du bist der Totschläger. Er sagt, der Herr, nein, ich nicht, wie ist das möglich? Er sagt, die hast du nicht mit dem Messer erstochen, sondern mit deiner Zunge. Afterreden ist Mord. Und dann sagt Gott, Totschläge, die Totschläge sind draußen. Lieben Freunde, wenn dies kein Märchenbuch ist, wenn dies die Wahrheit ist, dann müssen wir uns fragen, wer ist drinnen? Gibt es heute noch Menschen, die drinnen sind? Befinden wir uns nicht draußen? Die Abgöttischen. Abgöttischen? Götzendiene. Ja, können wir sagen, ich war noch nicht im Japan. Ich bin noch in keinen buddhistischen Tempel gegangen. Ich war auch noch nicht in Indien, wo ich im heidnischen Tempel die Götzen angebetet habe. Wissen Sie, kurz vorm Beginn der Erweckung, da zeigte Gott mir ein Bild. Ich habe Ihnen hier Bilder gezeigt. Und Gott zeigte mir ein Bild von einem Mann, der in einem heidnischen Tempel die Götzen anbetete. Dieser Mann, der fiel auf sein Angesicht und betete diese Menschen an, diese Götzenbilder. Und als ich genau hinschaute, da sah ich, dass ich der Mann war. Ich sagte, wie ist das möglich? Ich bete doch keine Götzen an. Und da zeigte Gott mir, dass bei mir es nur um Menschenmeinung ging, was Menschen sagen. Denn gerade vor dem Gottesdienst, als Gott mir einen Auftrag gab, da sagte ich, Herr, das kann ich nicht. Was wird der sagen? Wie wird die Person darüber fühlen? Was wird dieser Mensch von mir denken? Da sagte Gott mir, wenn du noch Menschengunst suchst und menschengefällig bist, bist du Christi Knecht nicht. Das hat mein Herz zerbrochen. Da warf Gott mich auf den Boden in Staub und Asche und sagte, Erlo, mit deinem Götzendienst erlebst du keine Erweckung. Mit deinem Götzendienst bist du nicht im Reiche Gottes, sondern in einem heidnischen Tempel. Abgötterei ist Gott ein Gräuel. Und da möchte ich gleich hinzutun. Wissen Sie, was der Prophet Samuel, den König Saul sagte? Er sagte, Ungehorsam ist wie Zaubereisünde. Eigensinn, Eigenwille ist Götzendienst. Kennen wir das? Wissen Sie, was Eigenwille heißt und bedeutet? Der eigene Sinn, Hartnäckigkeit. Wissen Sie, was Ungehorsam bedeutet? Ungehorsam gegen Gottes Wort ist wie Zaubereisünde. Da praktiziert man Zauberei, wenn man dem Worte Gottes ungehorsam ist. Und das sind alle die, die man draußen findet und nicht drinnen. Und dann alle die, die lieb haben und tun die Lüge. Alle die, die lieb haben, was? Die Lüge. Alle die, die lügen. Ist hier wohl einer unter uns, der noch nie gelogen hat? Gibt es hier vielleicht einen, der nicht die Lüge liebt? Der nicht lügt? Auch die Lügner sind draußen. Sie sagen, nein, ich bin drinnen. Dort bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, da bin ich konfirmiert. Ich bin am Tische des Herrn beim Abendmahl. Wir können drinnen sein, hier auf Erden, aber im Himmlischen und bei Gott sind wir draußen. Unser Wort kann sagen, ja, drinnen, aber Gott sagt draußen. Und was Gott sagt, das gilt. Gott hat das letzte Wort. Nicht, was wir sagen, ist entscheidend, sondern was Gott sagt. Und dann zum Schluss. Selig sind, die seine Gebote halten.